Ich möchte vor allem zwei Vorbemerkungen vorausschicken, um allfällige Erwartungen herunterzuholen. Also ich bin erstens nicht in der Lage, jetzt hier eine liberale Denkschule zu vertreten und habe hier dann auch ein Problem. Was bedeutet denn eigentlich kritisch? Kritisch heißt Fragezeichen setzen, aber wir sind eigentlich in der Regel auf negative Kritik angesetzt. Es gibt aber auch durchaus, denke ich, auch Kritik in Form von positiver Würdigung. Dann möchte ich auch sagen, es ist unmöglich, diesen reichhaltigen Tag jetzt in ein paar Minuten auch zu würdigen. Ich gehe einfach auf einige Punkte ein und werde versuchen, zu allen Referaten etwas zu sagen. Aber es wird mir erst heute Abend beim Einschlafen in den Sinn kommen, was ich hätte sagen sollen. Aber eine generelle Bemerkung. Ich bin natürlich als Historiker beeindruckt und erfreut, wie viel Platz man der Geschichte gegeben hat an diesem Tag. Und leicht maliziös sage ich, selbst Nicht-Historiker, Ihnen sind auch in der Geschichte unterwegs gewesen. Zeigt eigentlich eben, wie sehr diese Dimension doch wichtig ist. Was wir nicht eigentlich erörtert haben. Warum eigentlich? Was soll der Blick in die Geschichte? Wir haben zwar von Caroline dann das Nötige gehört. Sie hat eigentlich gesagt, mit Geschichte lässt sich denken. Und in welchem Sinn ist das so? Ich gehe davon aus, dass eigentlich Geschichte Ergänzungen zur Gegenwart sind. Sie liefern zusätzliche Anschauung. Und das ist in reichem Maße geboten worden. Wir haben im ersten Beitrag eigentlich gesehen, wie wichtig Netzwerke schon im 19. Jahrhundert gewesen sind. Heute ist Netzwerken eine Kleinigkeit dank der sozialen Medien. Dann könnte man darüber nachdenken, in welchem Verhältnis stehen Netzwerke und Kongresse. Kongresse sind vielleicht dann so etwas wie Pumpwerke. Wir sind ja heute auch ein kleiner Kongress. Und um auf das letzte Referat gerade hinzuweisen, Kongresse weisen ja auch Wege in die Zukunft. Und dazu braucht es auch etwas Zuversicht und auch etwas Mut und Engagement. Und das ist wohl auch die Funktion gewesen, dieses ersten sozialistischen Kongresses und darf auch die Funktion des heutigen sein. Im zweiten Referat haben wir auf eindrückliche Weise eigentlich gezeigt bekommen, dass Fragen, die uns heute zu Recht bewegen und bewegen müssen, schon vor längerer Zeit, also 1830, 32, weit oben im Diskurs war, in bestimmten sozialen Gruppen, dass wir also die Geschichte nicht nur einfach als eine permanente Fortschrittsgeschichte verstehen können oder sollen, sondern immer wieder feststellen können, dass gerade im Sinne der Ergänzung der Gegenwart man in der Vergangenheit politische, anthropologische Möglichkeiten entdeckt, die heute eher verschüttet sind oder vergessen worden sind. Worüber man vielleicht bei diesem Referat noch zusätzlich nachdenken sollte, ist, wie verläuft dieser Weg. Wir haben also diese Saint-Simonistinnen gehabt, 1832. Dann sind sie vielleicht etwas vergessen worden. Es braucht also doppelte Voraussetzung für diese Erkenntnis, dass es diese Menschen gibt und, etwas persönlich gesagt, dass es auch Caroline gibt, die sie wieder sieht. Und warum? Caroline, dich hat es vor 50 Jahren in diesem Sinn noch nicht gegeben. Also wovon hängt Wahrnehmung von dem ab, was in der Geschichte geschehen ist? Und wie sehr eben wir darauf achten müssen, dass wir unsere Sensibilität und unsere Wahrnehmung schärfen auf das, was es auch schon einmal gegeben hat und was durchaus es verdient, das Wort Faden verloren haben, ist in diesem Referat eigentlich doch eine wichtige Bemerkung gewesen. Im Beitrag von Urs Marti habe ich gleich am Anfang mir gemerkt, dass in Erinnerung gerufen bekommen, dass am Anfang des Liberalismus der ökonomische Liberalismus steht und dass der dann zu einem politischen Ökonomismus, zu einem politischen Liberalismus führt und auch geführt hat. In guten Zeiten so eine gleichgewichtige Partnerschaft gebildet hat, aber dann eigentlich ist der ökonomische Liberalismus wieder der Dominante geworden und müsste man jetzt wiederum eigentlich, aber auch wiederum mit dem zweiten Referat, sich damit nicht begnügen, sondern wiederum zu einem menschlichen ökonomischen Liberalismus den Weg zurückfinden. Urs Marti hat eben auch in der Geschichte sich bewegt. Da habe ich eigentlich etwas vermisst, dass die Auseinandersetzung mit staatssozialistischen Gesellschaftsmodellen eigentlich auch hätten mitdiskutiert werden müssen. Und auch heute wieder, das hat auch etwas mit dem letzten Referat zu tun, wenn von Scheitern die Rede ist, dann müsste uns noch etwas intensiver interessieren, warum eigentlich Scheitern eingetreten ist. Und das würde natürlich auch eine Tagung für sich erfordern und eben auch vielleicht noch viel an Selbstkritik voraussetzen. Mir hat in diesem Referat, das darf ich sagen, eine etwas selbstgefällige Freude an Phobien gestört. Und jetzt eigentlich als jahrelang auch mit Antirassismus beschäftigt, meine ich, dass eigentlich jetzt auch die Islamophobie so eigentlich wahrgenommen werden darf, dass es nicht nur berechtigte Furcht ist wegen irgendwelcher marginalen Gewalttäter und dass Phobien in der Regel nichts mit den Objekten zu tun hat, denen sich die Phobie zuwendet, sondern dasselbe gilt ja in hohem Maß auch für den Antisemitismus, dass wir bei den Phobien zuerst bei uns nachschauen sollten, welche Funktion sie haben. Und dass man dann, was man dort beobachtet, vielleicht gar nicht so sehr stolz sein kann darauf, auch wenn es hast du es gesagt? Katalophob. Du bist katalophob, also gut, das kann man sein, aber ist die Frage, ob kritisch gegenüber der katholischen Kirche ist etwas anderes als diese Phobie. Was mich noch interessiert hat, ist seine Bemerkung gewesen über den Hayek und das, was er sich unter einem idealen Europa verstanden hat, was ja mittlerweile fast in Erfüllung zu gehen scheint, dass man Organisationsfragen, speziell auch in der Ökonomie, der Mitsprache, der Basis der Bürger entzieht. Und das ist ja zum Teil eine Realität. Es gefällt mir nur dann nicht, auch als sehr interessierter Befürworter des Europaprojektes, wenn wir dabei stehen bleiben, denn gerade dieses Europaprojekt will nicht nur, sondern leistet auch viel in Bezug auf Antidiskriminierung. Das ist ein ganz zentraler Begriff, der auch ernst genommen wird, und Einklagbarkeit von Rechten, das sind Teile, wichtige Teile dieses Europaprojektes, und da denke ich, diese Entwicklung hat noch nicht ihr Ende gefunden und bedarf aber auch unserer Unterstützung. Jetzt bin ich bei Katrin Meier kurz. Hier habe ich verstanden, dass Diskriminierung und Unterdrückung der Frauen eigentlich primär mit negativ bewerteter Andersartigkeit gerechtfertigt wird. Da kann es sein, dass Andersartigkeit per se irgendwie negiert wird, dass man zu sehr eigentlich Gleichheit betont. Und mir ist es wichtig, dass man eigentlich die Andersartigkeit mit Gleichheit kombinieren darf. Das ist an sich ein gängiger Slogan, different but equal. Also, dass man eben nicht in jeder Beziehung, und das ist ein Teil des Feminismus, so wie ich ihn bescheiden verstanden habe, eben auch auf Andersartigkeit beharrt und trotzdem in Grundrechten Gleichbehandlung und Gleichberechtigung einfordert. Und wir haben da im Anschluss ja ein zusätzliches Problem durch die wachsende Migration, dass auch gegenüber Immigrantinnen eigentlich da die Andersartigkeitsfrage sich stellt und hier diese Menschen zum Teil stärker anders gemacht werden, als sie sind, um sie nicht gleichwertig behandeln zu können, müssen. Die Unterscheidung zwischen Freiheit vor und Freiheit für ist nach wie vor auch aus meiner Sicht eine wichtige Unterscheidung. Mir ist einfach aufgefallen, dass im ganzen Tag eigentlich von Staat kaum die Rede war. Dass die Freiheitsfrage ist stark eigentlich jetzt von der Individualsituation her besprochen worden. Und als ehemaliger Freisinniger könnte ich ja ein Vertreter sein, der einen schwachen Staat will. Ich will das Gegenteil. Ich will einen starken Staat, vielleicht nicht im Sinn eines Leviathans oder eines staatssozialistischen Modells, wie es auch eben im Scheitern die Sowjetunion gewesen ist, dass man sich auch wiederum mehr überlegen muss, was denn, wie sehr eigentlich wir auf einen, das ist ein altmodisches Wort, auf einen guten Staat in unserem Sinn, gut oder schlecht ist ja auch in deinem Vokabular gewesen, dass wir eigentlich unbedingt einen guten Staat haben und schützen sollen, soweit er nicht bereits in gewissen Punkten dereguliert ist. Jetzt dann im letzten Referat, da steige ich beim letzten Punkt ein, dass nämlich wir konkret denken und konkret handeln sollen. Das steht mindestens in einem Spannungsverhältnis zum Eingangspostulat, den Kapitalismus abschaffen. Denn das ist eigentlich im Moment also in dieser pauschalen Parole nichts Konkretes. Und wie man das herunterbricht, ist zum Teil ja auch durchaus gesagt worden. Und ich gehe auch davon aus, dass man eigentlich der Konkretheit den Vorzug geben muss, hinter dem theoretisch und abstrakten Denken. Hier noch einmal eigentlich die Erwartung, dass man über das Scheitern, das hier erwähnt worden ist, noch intensiver und kritischer, auch selbstkritischer nachdenkt. Es genügt natürlich nicht, sich also zu bedauern, dass PASOK von 48 auf 6 runtergeht, sondern dass man sich fragt, was war denn PASOK und wie sehr war die zum Beispiel auch hoch korrupt und von Familienbeziehungen mitgeprägt und absolut nicht das Ideal. Einfach das gesagt, um auch bei Syriza jetzt nicht einfach die bösen Europäer einzig schuldig zu sprechen, auch für gewisse Kapitalverpflichtungen, die im Land selber eingegangen worden sind. Wichtig scheinen mir hier ein Begriff der Glaubwürdigkeit und das Problem, dass man mit leichtfertigen Projekten auch Enttäuschungen herstellen kann. Ich glaube, das ist, und dass dann eigentlich Enttäuschungen oft eigentlich das schlimmere Fazit ist, im Vergleich zu nichts machen. Weil da dann wiederum eigentlich Aufbrüche lanciert werden und guter Glaube mobilisiert wird und da haben dann diejenigen, die den Aufbruch propagieren und tragen, haben eine enorme Verantwortung, dass sie nicht dann am Schluss Enttäuschte produzieren, die dann, wie das gesagt worden ist, ins Gegenlager, vereinfacht gesagt, abwandern. Gegenlager, Zitat Rosa Luxemburg, ich habe sehr viel eigentlich von dieser Frau, aber die Gegenüberstellung Sozialismus oder Barbarei ist auch etwas sehr plakativ. Barbaren sind immer die anderen. Und die Verbindung in einem Gesellschaftsmodell von autoritärem Staat und Sozialismus, wie wir ihn vereinfacht gesagt in China erleben, wäre auch ein Diskussionspunkt, dem man auch eine ganze Tagung widmen kann. Vielen Dank.
Also vielen Dank, Georg. Ja, ist gut. Vielen herzlichen Dank für diese Reflexionen zu den Referaten, auch für die Anregungen für weitere Tagungen. Ich gebe das. Gut. Wir geben das dann auch gern weiter an die Organisatoren von heute. Ich möchte gerne den Referentinnen die Gelegenheit geben, diejenigen, die das wünschen, kurz Stellung zu nehmen und hoffe, dass wir dann noch einen Moment Zeit haben, auch noch von euch Feedback entgegenzunehmen. Wer möchte sich jetzt auf diese Replik, eine Replik auf die Replik, bitte kurz halten. Ja, Urs?
Ja, nur ganz kurz, also die Kritik, die kann ich annehmen, die ist berechtigt, diese Kritik mit den Phobien. Es ist vielleicht etwas falsch herausgekommen, weil das war natürlich ironisch gemeint. Ich bin nicht so ein ängstlicher Mensch. Was ich sagen wollte ist, was ich hier kritisiere am Beispiel einer Religion, bezieht sich auf alle Religionen. Ich denke, jede Religion ist in gewisser Hinsicht davon bedroht, dass sich Leute ein Urteil, ein moralisches, politisches Urteil anmaßen, das sie eigentlich gar nicht begründen können. Das war die Idee.
Danke. Andere? Jo, Bert?
Ja, ich möchte auf die Frage eingehen der Enttäuschungen und Erwartungen und der Konkretheit und des Abstrakten in der Formel des Kapitalismus, den ich übrigens nicht abschaffen möchte, das geht gar nicht. Ich spreche immer von überwinden. Und das hat schon eine wichtige Differenz. Also die Vorstellung, man könnte das einfach wegnehmen und etwas anderes hinstellen, geht natürlich nicht. Was hat das mit dem Konkreten zu tun? In allen konkreten Belangen, da wo wir konkrete Vorschläge machen, kommen wir an Punkte, in denen unterschiedliche Logiken prägend werden. Wenn wir das Beispiel Mobilität nehmen, kommen wir an den Punkt, dass die Logik prägend, wir finden raus aus dieser Materialverschwendung, oder die Logik prägend, wir setzen den neuen Konzepten der Autoindustrie auf und produzieren jetzt einfach eine zusätzliche Flotte an E-Autos. Und an diesen Gabelungen gibt es auch Punkte der Konfrontation. Hier ist es die Überwindung der Logiken, immer ganz konkret. Und hier beginnt die Überwindung des Kapitalistischen. Und wird dann ganz konkret, gelingt es, Kräfte so zu sammeln, dass sie die Logik der Konzerne und des weiterhin möglichst viel Gewinnmachens eben konkret durchbrechen und überwinden können. Und letztlich fügt sich das vielleicht, ich glaube, es fügt sich zu einer gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung, wo dann die Frage stellt, was über alles gesehen weiterhin die zentrale Logik ist. Dann die Frage der Enttäuschungen. Ich finde, das ist eine extrem schwierige Frage, finde ich, extrem schwierig. Ich finde es heikel, und zwar für die Linke haben wir immer eine riesige Herausforderung, mit Hoffnungen zu machen, aber nicht so sehr einfach Hoffnungen zu machen. Die Linke macht Leuten Hoffnungen, sondern meistens ist es so, dass Leute, die in Bewegung kommen, Hoffnungen entwickeln. Und dann, wie geht man damit um, wenn man vielleicht den Eindruck hat, das gelingt jetzt nicht? Da gibt es viele historische Beispiele von Streikbewegungen, beispielsweise im Sommer 1917 in Russland wollten die Arbeiterinnen und Arbeiter in Petrograd die Revolution machen. Und die Bolschewiki haben gesagt, es ist zu früh, ihr bekommt grausam auf den Schlitz, also haltet euch zurück. Und dann haben die Leute halt nicht, haben den Bolschewiki nicht Folge geleistet und trotzdem haben sie Streikbewegungen lanciert, haben auf den Schlitz bekommen und dann haben die Bolschewiki gesagt, wir sind auf der Seite der Leute. Also ich glaube nicht, dass es das Problem ist der Linken, die zu viele Enttäuschungen wecken, sondern eine schwierige Aufgabe, diese Frage der Enttäuschungen und der Hoffnungen so zu begleiten, dass man an Punkte kommt, wo Veränderungen wirklich möglich werden.
Danke. Ich möchte noch auf diese Ambivalenz zwischen Gleichheit und Differenz eingehen, die du genannt hast. Also, dass quasi ein Feminismus, der kritisiert, wenn Frauen als die anderen dargestellt werden und dann aufgrund dessen diskriminiert werden, eigentlich ja Gleichheit wollen, dass das doch nicht das letzte Wort sein kann, sondern es geht doch auch darum, eben als Differente Gleichheit zu haben und oder Gleichheit, gleiche Rechte zu beanspruchen, gerade auch, wenn man ungleich ist. Das finde ich ein wichtiger Gedanke. Und ich glaube, das Beispiel, das du genannt hast, dann mit Migrantinnen, Migranten, die als andere künstlich zu anderen gemacht werden, zeigt, finde ich, nochmals eine Dimension, die wir jetzt oder die ich in meinem Vortrag vielleicht nicht genannt habe, dass die vielleicht auch für das Verständnis von Freiheit wichtig ist, nämlich, dass es ja offensichtlich so ist, dass Differenz etwas ist, das teilweise wichtig ist, das ins Spiel zu bringen, weil eben Differenz auf Ungleichheit, auf Machtungleichheit hinweist oder auch auf eigene unterschiedliche Lebenserfahrungen, dass manchmal aber auch wichtig ist zu sagen, in dem Moment ist es jetzt nicht wichtig, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Und vielleicht ist das auch Freiheit, selber mitbestimmen zu dürfen, wann die Unterschiede wichtig sind und wann die Unterschiede auf den Tisch kommen müssen und wann nicht. Und vielleicht ist das auch ein Vermittlungsangebot für jene, die das Gefühl haben, es ist heikel, wenn wir immer wieder zu sehr Differenzen zwischen Frauen betonen, dass es vielleicht darauf ankommt, dass alle Beteiligten selber entscheiden können, wenn für sie jetzt wichtig ist zu sagen, auch wie du das gesagt hast, in einem konkreten Kontext, nein, hier wollen wir jetzt nicht zu schnell zu Gleichheit übergehen, sondern wir wollen zuerst in einem ersten Schritt die Differenzen markieren. Und das wäre dann natürlich auch die Forderung, dass man nicht von außen jemanden zu anders oder ungleichen oder Differenten machen kann, wenn diejenigen das vielleicht auch gar nicht wollen. Das wäre vielleicht.
Ja, ich würde das Wort weitergeben an die Referentin.
Ja, vielen Dank, Georg, für diesen sehr anregenden Kommentar. Ich würde jetzt natürlich wahnsinnig gern mit dir stundenlang über Geschichtlichkeit diskutieren. Es geht natürlich genau auch mitten in das, was mich auch an dieser Geschichte interessiert. Als gute Historikerin und auch als sogenannte kritische Historikerin lernt man ja schnell, dass Geschichte die Wissenschaft ist, bei der der Stoff aus der Vergangenheit kommt und die Fragen aus der Gegenwart. Ja. Und mich interessiert es, das umzukehren und das umzudrehen, um gewissermaßen mich auch in ein ebenbürtigeres Verhältnis zur Vergangenheit zu setzen. Das heißt zu sagen, warum ist nicht die Gegenwart Stoff für die Fragen der Vergangenheit? Mhm. Und das ist genau das, was ich eigentlich versuche, auch mit diesen Saint-Simonistinnen zu machen, oder? Also, welche Fragen stellen die uns? Welche Fragen stellen die uns heutigen Feministinnen? Wie eben, was ich versucht habe zu zeigen, die Frage, welches Konzept von Freiheit haben wir eigentlich? Geht das in Wahl und Freiwilligkeit auf und dann ist Freiheit da? Oder welches Konzept von Mutterschaft haben wir? Geht es da um eine Problematik des Verhältnisses von Biologie und sozialen Normen und sind wir dann frei, wenn wir so tun, als wäre dieser Körper irgendwie nicht so wichtig und die sozialen Normen haben wir dekonstruiert? Ist das dann die Freiheit und ist dann, was bleibt dann für ein Konzept von Mutterschaft übrig? Oder was würden wir sehen über die Gegenwart, wenn wir Mutterschaft als mit Begriffen einer politischen Ökonomie untersuchen? Und das ist dann, würde ich meinen, eben gewissermaßen das, was wir dann eine Aktualisierung von Vergangenheit für die Gegenwart nennen. Und eine komplett andere Frage, da hast du völlig recht, wäre es dann, den Verlauf zu zeigen. Und dazu muss ich jetzt noch weiter forschen. Und vielleicht noch ganz kurz... Ich mache da, ja, noch nicht gerade übermorgen, aber irgendwann wieder, ja. Also schön wäre es, käme gleich. Aber noch ganz kurz zum Start, das habe ich ein bisschen natürlich zu wenig deutlich gemacht. Für die Saint-Simonistinnen haben natürlich eine ganz, in ihrer sehr klaren Vorstellung von dieser Mutterrente und Abschaffung des Erbrechts, ich wurde in den Pausen danach gefragt, deswegen sage ich es jetzt noch schnell, ist natürlich der Staat die Instanz, die das reguliert. Also statt dass eben die Güter dann vererbt werden, gehen sie zum Staat und der Staat verteilt sie zum Beispiel über ein gutes Bildungssystem und richtet eben auch diese Mütterrenten aus. Also da ist es ganz klar. Sind die auch Französinnen, die haben einen
schön, vielen Dank. Vielen Dank für diese Ergänzungen.
Wenn ich, bevor ich jetzt einschlafe heute Abend, kommt mir doch noch etwas in den Sinn. Nein, es geht eigentlich noch um das Erkämpfen von Rechten, das ja auch in diesem Referat wichtig war. Und da kann man jetzt von Menschenrechten reden. Das ist schwierig, die zu erkämpfen. Und da gibt es dann irgendwie Straßburg, das dann vielleicht noch nachhilft. Aber ein wichtiges Instrument ist eigentlich das Staatsbürgerrecht. Und das ist vielleicht zu wichtig. Also darüber muss man auch noch nachdenken, wie sehr eigentlich das Kämpfen, und die Einwanderer haben das Staatsbürgerrecht nicht. Sie haben auch nicht, sie sind auch als Wahlvolk uninteressant. Man muss nicht auf sie Rücksicht nehmen. Und von daher, ich bin auch ein Befürworter des Ausländerinnenstimmrechts, dass in dieser Beziehung die Citoyenneté breiter verstanden werden muss, als sie heute verstanden wird. Kann sein, dass es auch in der Geschichte einmal schon wirklich breiter verstanden worden ist. Aber auch bei der, noch ein letzter Kommentar von meinerseits zu diesen fantastischen Saint-Simonisten. Ihnen, es ist ein Beispiel, das zeigt, dass Menschen nicht einfach total zeitabhängig bestimmt sind. Und dass es Handlungsspielräume gibt, das ist etwas, was wir ja bei der Berger-Kommission immer sehr stark gemacht haben, und dass es die Autonomie des Menschen mindestens idealtypisch erlaubt, Handlungsspielräume zu nutzen und auch gegen Mehrheiten im Moment sich zu konstituieren. Und das scheint mir ein klassisches Beispiel zu sein. Dann sagt man ja, sie waren ihrer Zeit einfach voraus.
Genau, da könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber
reden. Es hätte unglaublich viele interessante Diskussionsansätze.
Kurz vielleicht. Gut, ich will vielleicht noch etwas kurz sagen. Ich finde es gut, dass Georg das Problem der Netzwerke noch einmal erwähnt hat. Die Linke wird ja oft auch bekämpft in den Bildern, die sie sich selbst von der Vergangenheit gemacht hat. Und die ganze Geschichte der Internationalen war sehr lange stark geprägt vom Bild der Dritten, der kommunistischen Internationale, die ja wirklich eine Direktion sozusagen in Moskau hatte, die da bis in die hinterste Ecke bestimmen konnte, was geht. Dies trifft nicht zu für die frühen Internationalen, und diese gesamte Kritik von der ausländischen Steuerung und alles entfällt damit. Die alten Internationalen, die erste und auch noch sehr lange die zweite, waren solche Netzwerke, in der die einzelnen Teile autonom waren, aber versuchten sich auf gewisse Antworten zu verständigen.